Der RTDE Podcast. Die Meinung.
Trumps Rückkehr leitet eine Zeit der Brüche ein, auch in Europa. Bereits am zweiten Tag von Donald Trumps zweiter Amtszeit als US-Präsident scheint die Welt Kopf zu stehen. Insbesondere in Europa dominieren in den Prognosen Befürchtungen und Ängste. Dabei ist die EU für Trump nur ein Nebenkriegsschauplatz. Sein Fokus liegt auf China. Eine Meinung von Pierre Lévy. Der 47. Präsident der Vereinigten Staaten trat am 20. Januar sein Amt an. Das Ereignis fand ein weltweites Echo. Es wird zweifellos eine Zeit der Brüche eröffnen, aber welche? Denjenigen, die bereits alles verstanden, alles analysiert und somit alles vorausgesehen haben, sollte man zu etwas Vorsicht raten, aus mindestens zwei Gründen. Der erste betrifft die internen Kräfte, die danach streben, Donald Trump zu beeinflussen, insbesondere auf Seiten der Kapitalbesitzer, die bei weitem nicht alle die gleichen Interessen haben. Dazu gehören die traditionellen Industrien, Automobil, Stahl, die energieproduzierenden Industrien, Öl, Gas, Kohle, der Rüstungssektor und die militärische Ausrüstung, die nie eine unwichtige Rolle spielen. Und natürlich der gesamte aufstrebende Tech-Sektor, Mikroprozessoren, soziale Netzwerke, Plattformen, künstliche Intelligenz und die damit einhergehende Finanzbranche. Letztere scheint im Aufwind zu sein. Trump hat es geschafft, viele prominente Vertreter, nicht nur den emblematischen Elon Musk, in den Teams der sich herausbildenden Macht zu platzieren. Doch die Machtverhältnisse sind noch immer in Bewegung. Der zweite Grund liegt in der Komplexität der internationalen Politik. Diese beruht natürlich auf den rationalen Strategien der einzelnen Mächte, aber nicht nur. Andere Faktoren, die keineswegs zweitrangig sind, spielen ebenfalls eine Rolle. Opportunismus, die Fähigkeit, von nicht provozierten Gelegenheiten zu profitieren, Improvisation und nicht zuletzt die Egos der Machthaber. Der letzte Aspekt trifft besonders auf den neuen Herrn des Weißen Hauses zu. Der Mann hat eine unberechenbare Seite, was eine gute Nachricht für diejenigen ist, die sich nicht mit der Aussicht auf eine unwiderruflich vom Westen dominierte Welt zufrieden geben. Es ist zwar sehr wenig wahrscheinlich, dass Präsident Trump sein Land aus der NATO austreten lässt, aber allein die Tatsache, dass dieses Damoklesschwert erwähnt wird, verunsichert die atlantischen Verbündeten erheblich. Sie werden nun in ständiger Angst vor einer ikonoklastischen SMS des US-Präsidenten leben. Es ist eine Untertreibung zu sagen, dass die Mehrheit des atlantischen Lagers den 4 Jahren, in denen der Boss der freien Welt unkontrollierbar sein wird, mit Panik ins Auge sieht. Und dieser wird damit spielen. In welche Richtung? Nichts ist im Voraus festgeschrieben. Die Rückkehr von Donald Trump hat daher unzählige Analysen und Kommentare ausgelöst. Einige Experten sagen eine Rückkehr Washingtons zu seinem enthemmten Imperialismus des 19. Jahrhunderts voraus. Andere sind erschrocken und zählen den milliardenschweren Golfer soeben zu einer sich formierenden Dreierbande. Zusammen mit Xi Jinping und Wladimir Putin würde er sich damit in die Riege der Schläger einreihen, die ihre Nachbarn oder Partner skrupellos und mit äußerster Brutalität behandeln. Wieder andere auf dem alten Kontinent träumen, völlig vergeblich, davon, dass sich die europäischen Bürger angesichts dieser ungehobelten Manieren plötzlich in eine Europäische Union verlieben, die im Gegensatz zu den USA eine nicht imperiale, sanfte und respektvolle politische Integration praktizieren würde. Auch wenn die geopolitischen Initiativen und Pläne des neuen Präsidenten für die nächsten Monate noch unklar sind, hat er, als er noch nicht einmal im Oval Office saß, bereits ein Kunststück vollbracht, die europäischen Staats- und Regierungschefs zu spalten. Er verblüffte sie förmlich, während er mit seinem Wunsch prahlte, Panama, Grönland, derzeit unter dänischer Hoheit und sogar Kanada, wenn nicht durch Krieg, so doch zumindest durch Zwang unter seiner Kontrolle zu bringen. Eine Provokation, wie er sie liebt. Sein engster Berater, Herr Musk, zögerte nicht, sich direkt in den deutschen Wahlkampf einzumischen, indem er die AfD als die richtige Wahl bezeichnete. Um die britische Regierung unter Druck zu setzen, die der Laxheit gegenüber pädokriminellen Banden, die von Männern pakistanischer Herkunft geleitet werden, beschuldigt wird. Der Premierminister gab schließlich nach und ließ über eine neue Untersuchung abstimmen. Angesichts all dessen lassen sich die europäischen Führer in vier Gruppen einteilen. Die erste Gruppe könnte man als der Chef hat immer recht bezeichnen. Da sie sich aus historischen Gründen zu Washington in einem Lehnsverhältnis befinden, stehen zum Beispiel die polnischen oder baltischen Regierungen prinzipiell hinter Uncle Sam, egal wer gerade der Präsident ist. Die zweite Gruppe steht ebenfalls auf der Seite des neuen US-Präsidenten, allerdings aus ganz anderen, ja sogar gegensätzlichen Gründen. Nicht aus devoter Konformität und Vasallentum, sondern aus ideologischer Nähe zu Trumps Vision von der Gesellschaft. Eine Vision, die das umfasst, was der französische Präsident als reaktionäre Internationale bezeichnete, die tatsächlich gegen Einwanderung eingestellt und ein Feind der globalistischen Thesen, die Thesen der Davos-Partei ist. Zu dieser Gruppe gehört der ungarische Premierminister Viktor Orban, für den Donald Trump nie mit Lob gespart hat. Auch die Italienerin Giorgia Meloni fällt in diese Kategorie. Diese ist sogar zu der Zeremonie in Washington eingeladen worden, wo sie schließlich erschien, was in vielen anderen EU-Hauptstädten, deren Chefs nicht eingeladen worden waren, für dumpfe Verärgerung sorgte. Emmanuel Macron ist seinerseits ein Symbol für die dritte Gruppe. Während er versucht, seine Beziehung zu seinem amerikanischen Amtskollegen zu inszenieren, Einladung zur Einweihung von Notre Dame, nutzt er die politische Wende, die dieser anscheinend herbeiführen will, die Loslösung von den 80 Jahre alten atlantischen Bindungen, um sein liebstes Steckenpferd anzupreisen, die europäische Souveränität. Nur die Stärkung einer EU mit strategischer Autonomie werde es ermöglichen, mit Washington auf gleicher Augenhöhe zu sprechen. Auch das Spanien der Sozialisten Pedro Sánchez fällt in diese Kategorie. Die letzte Gruppe umfasst Länder, die zwischen verschiedenen Logiken hin und her gerissen sind. Dies ist typischerweise der Fall in Deutschland, aber auch außerhalb der EU im Vereinigten Königreich. Aus historischen Gründen, die man fast als atavistisch bezeichnen könnte, pflegt Berlin nach Bonn seine atlantische DNA. Aber die deutsche Führung hat auch Interessen zu verteidigen, insbesondere industrielle Interessen, die der Mieter des Weißen Hauses eingeschworen hat, anzugreifen. Unter diesen Umständen kann sich Kanzler Scholz kaum hinter das Trump-Banner stellen, schon gar nicht in Wahlkampfzeiten. Bleibt noch der Fall der EU als solcher. Als Trumps Berater ihm eine Liste potenzieller Gäste zu seiner Amtseinführung vorlegten, auf der vielleicht auch Ursula von der Leyen stand, hat er wahrscheinlich eine Antwort vorgetäuscht. Ursula, wer? Und diesen Vorschlag natürlich abgelehnt. Die Präsidentin der Europäischen Kommission wäre sicherlich gekommen, wenn sie eingeladen worden wäre. Die ehemalige deutsche Verteidigungsministerin, einer Christdemokratin, ist dafür bekannt, vom anderen Ende des Atlantiks magisch angezogen zu sein. Sie muss aber mit den Widersprüchen zwischen den Mitgliedstaaten umgehen. Diese dürften daher zeitnah mit neuen internen Zusammenstößen konfrontiert werden, sobald auf amerikanische Positionen und Initiativen reagiert werden muss. Für Donald Trump geht es jedoch um etwas anderes. Wie kann er ein Kräfteverhältnis gegenüber China durchsetzen, das in den kommenden zwei Jahrzehnten wahrscheinlich sein großer Rivale sein wird?
Das war der RTDE-Podcast.